Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Tier und Jetzt. Heute freuen wir uns über einen wirklich sehr spannenden Gast in unserem Podcast. Bernd Ladwig ist Professor für politische Theorie und Philosophie am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Dort forscht er unter anderem zu den Schwerpunkten Menschenrechte und zu Tierrechten. Seine neueste Publikation ist im vergangenen Jahr im Surkamp Verlag erschienen. In seiner politischen Philosophie der Tierrechte gibt Ladwig einen umfassenden Einblick in die Debatte darüber, welche politische Verantwortung wir Menschen gegenüber Tieren tragen und was wir tun müssten, um unsere Gesellschaft auch für Tiere gerechter zu gestalten. Das ist Tier und Jetzt, der Podcast von Animal Society. Animal Society ist eine Organisation, die sich für die Rechte und Interessen von Tieren einsetzt. In diesem Podcast sprechen wir über Tiere, Menschen, Politik und die Vision einer gerechten Gesellschaft für alle Lebewesen. Lieber Herr Ladwig, es freut mich sehr, Sie als Gast in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Sie sind ja Professor für politische Theorie und Philosophie. Ich wollte Sie fragen, wie kam es eigentlich dazu, dass Sie sich für die Tierthemen und Tierethik interessieren?
Ja, bevor ich jetzt an der Freien Universität gearbeitet habe, habe ich am Institut für Philosophie in Magdeburg gearbeitet. Und da gehörte zum Curriculum auch ein Kurs über angewandte Ethik. Und ein Thema der angewandten Ethik ist seit langer Zeit schon die Tierethik. Und als ich den Kurs, den ich da geben sollte, vorbereitet habe, da habe ich angefangen, systematischer mir die Literatur dazu anzuschauen. Und bin dann sehr schnell eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich auch mein bisheriges Verhalten, also als Fleischesser, nicht rechtfertigen kann. Und dass die Art und Weise, wie ich bisher über das Thema gedacht oder besser gesagt nicht nachgedacht habe, eigentlich nicht zu rechtfertigen ist, weil unser Umgang mit Tieren moralisch bedeutsam ist, weil hier ein echtes Unrecht geschieht. Und das hat mich dann sozusagen natürlich auch daran erinnert, wie wichtig mir eigentlich als Kind bereits, als kleines Kind schon, Kontakte zu ganz bestimmten Tieren, zu Tieren, die wir im Haushalt hatten, Katzen und vor allem Hunde, gewesen sind. Das hat mich also auch sozusagen dazu motiviert, dann das Thema ernst zu nehmen. Und als ich dann wieder an die Politikwissenschaft zurückkam, institutionell, hat mich dann mehr und mehr interessiert, inwieweit dieses Thema eben nicht nur in der angewandten Ethik eine Rolle spielt, sondern jetzt nach und nach auch das politische Denken zu beeinflussen beginnt. Also wir haben inzwischen Autorinnen und Autoren, auch sehr prominente, wie etwa Will Kümmlicker oder Martha Nussbaum, die bekannte politische Philosophinnen und Philosophen sind und die ebenfalls in ihren Arbeiten mehr oder weniger zentral unser Verhältnis zu Tieren aufgegriffen haben, sodass ich dann also auch als politischer Philosoph, als der ich jetzt vor allem tätig bin, sagen konnte, das Thema gehört in mein Fachgebiet hinein.
Und wie würden Sie das, was Sie gerade angesprochen haben, das Verhältnis von Menschen und Tieren beschreiben?
Also was mich interessiert und was, glaube ich, tatsächlich das Grundproblem ausmacht, ist, dass wir Gesetze haben, dass diese Gesetze bestimmte Praktiken ermöglichen und zum Beispiel auf wirtschaftlichem oder auch auf wissenschaftlichem Gebiet geradezu zwingend machen, die massiv auf Kosten von Abermillionen fühlender Tiere gehen. Praktiken wie eben die Gewinnung tierlicher Produkte auf eine wirtschaftliche Weise, sodass also möglichst viele Konsumentinnen und Konsumenten diese Produkte auch kaufen können. Praktiken wie Tierversuche, die vorgeschrieben sind, bevor bestimmte medizinische Wirkstoffe an Menschen angewandt werden dürfen. Aber auch unauffälligere Dinge, wie etwa die Verwendung tierlicher Produkte in allen möglichen Bereichen, bis hin zur Konstruktion von Bremsanlagen, zur Herstellung von Tennisbällen, von Tapetenkleistern und so weiter und so fort. Also wir haben auf eine auffällige und unauffällige Weise Tierprodukte in unser Leben und in unsere alltägliche Konsumumwelt integriert. Und das alles ist, wie gesagt, nicht in erster Linie eine Frage individuellen Verhaltens. Also ob ich als Mensch tugendhaft oder nicht tugendhaft bin oder ob ich vielleicht sogar eine sadistische Veranlagung habe oder so etwas, das gibt's alles. Aber entscheidend sind diese Rahmenbedingungen. Und diese Rahmenbedingungen gehören auf eine politische Ebene. Und wir sind alle für sie mitverantwortlich, aber nicht einfach nur als Menschen, sondern soweit wir zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger mit einem Stimmrecht sind. Denn in unserem Namen werden ja genau die Gesetze erlassen, die diese Nutzung und Ausnutzung, und man kann ja ruhig auch sagen Ausbeutung von Tieren zulassen und wie gesagt strukturell, wenn sie einmal zugelassen sind, fast unvermeidlich machen.
Ja, und ich wollte Sie gerade fragen, was Sie dazu motiviert hat, die politische Philosophie der Tierrechte zu schreiben, also Ihre letzte Publikation, die im vergangenen Jahr erschienen ist. Aber eigentlich haben Sie das jetzt schon beantwortet mit der vorherigen Frage, oder?
Na, ich könnte vielleicht noch hinzufügen, dass ich durchaus erstmal das eher klassische Thema der Menschenrechte angehen wollte. Und dann über die Frage, was ist die beste Konzeption der Menschenrechte, wiederum darauf gestoßen bin, dass wir hier nicht einfach an der Artgrenze, also an der biologischen Artgrenze zwischen Menschen und anderen Tieren Halt machen können. Weil bestimmte menschenrechtlich bedeutsame Interessen so oder ähnlich auch viele andere Tiere haben. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe ein Buch, in dem sozusagen die Menschenrechte und die Tierrechte zusammen vorkommen. Nun gibt es aber inzwischen zu Menschenrechten relativ viel und auch relativ viel eigentlich ganz Brauchbares in der politischen Philosophie. Und als ich dann eben gesehen habe, dass es inzwischen eine lebendige Debatte in der politischen Philosophie auch über das Mensch-Tier-Verhältnis als solches gibt, habe ich gedacht, das reicht eigentlich für ein Buch aus und ist sogar eigentlich eine Möglichkeit, ein Buch zu schreiben, das viel geschlossener wird und nicht so ausufernd ist und nicht so viele Dinge nochmal wiederholt, die ohnehin schon x-mal gesagt wurden, nur eben noch nicht von mir. Und deswegen habe ich dann schließlich, aber das hat bei mir eine Weile gedauert, mir gesagt, okay, mein menschenrechtliches Denken bildet nur den Ausgangspunkt, der in meinem Buch auch durchaus ja nachlesbar ist, für das Thema der Mensch-Tier-Beziehung. Und mich interessiert dann eben, inwieweit Menschenrechte ihre Entsprechung in Tierrechten finden. Allerdings auch, wo die Grenze dieses Übergangs verläuft. Also ich bin nicht der Ansicht, dass Tierrechte einfach nur die Verlängerung der Menschenrechte ins Tierreich hinein sind, weil wir zu Tieren in unterschiedlichen Arten von Beziehungen stehen und nicht alle dieser Beziehungen lassen sich analog zu den Beziehungen verstehen, die wir unter uns Menschen haben oder haben sollten und die wir eben mittels Menschenrechten regulieren.
Und Sie beschreiben ja, glaube ich, im Buch auch nochmal ganz klar, dass der Mensch eine Sonderstellung unter den Tieren hat, dass wir ein bestimmtes Bewusstsein haben und Stellung nehmen zu der uns umgebenden Welt. Und dadurch leiten sich eben auch diese moralischen Ansprüche ab und irgendwie auch die Dominanz und Vorherrschaft der Menschen auf diesem Planeten. Aber eben auch die Tiere haben moralische Rechte und moralische Ansprüche. Aber wie können wir diese Ihrer Meinung nach ableiten und festlegen? Und welche Rechte sollten wir den Tieren zusprechen?
Also eine Asymmetrie zwischen Menschen und Tieren ist die, dass nur wir Menschen darüber befinden können, wer welche Rechte hat. Und deswegen scheint es mir ganz unvermeidlich, dass wir erstmal davon ausgehen, was wir untereinander eigentlich für beachtenswert halten, wenn wir über Menschenrechte diskutieren. Also welche unserer Interessen sind uns so wichtig, dass wir sie in dieser besonders starken Form, das ist dann die Form subjektiver Rechte, geschützt wissen wollen. Und jetzt gibt es Philosophen, die denken dann sofort an unsere sogenannten höheren Fähigkeiten, die nur Menschen oder wahrscheinlich nur Menschen haben. Ja, Autonomie, die Fähigkeit, ein moralisches Bewusstsein zu bilden, moralische Gesetze zu beachten und so weiter. Aber wir sind auch leiblich existierende, endliche und verletzliche und bindungsbedürftige Kreaturen. Und diese Dimension gehört von vornherein mit in die Begründung menschenrechtlicher Inhalte hinein. Und in dieser Hinsicht und in diesen Hinsichten sind wir eben vielen anderen Tieren sehr nahe verwandt. Und das muss auch Folgen dafür haben, wem wir was schulden. Also wann immer wir auf ein Interesse stoßen, das wir untereinander menschenrechtlich relevant finden und dann feststellen, andere Tiere haben diese Interessen so ähnlich auch, müssen wir sie, wenn wir nicht willkürlich urteilen wollen, mit einschließen. Das heißt zugleich, nicht jedes Menschenrecht findet eine Entsprechung in einem bestimmten Tierrecht. Ja? Also man kann ja argumentieren, dass so etwas wie Religions- oder Berufsfreiheit oder die Freiheit der sexuellen Orientierung tatsächlich für Menschen, die nachdenken und wählen und sich bewusst zu ihrem Leben verhalten können, eine andere Bedeutung haben oder überhaupt nur für Menschen bedeutsam sind. Während das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht nicht unnötig zu leiden, auch das Recht auf Leben, denke ich, oder bei sozialen Tieren auch durchaus Rechte auf bestimmte, etwa wohlstrukturierte Sozialbeziehungen etwas sind, was wir anderen Tieren auch schulden. Und daran zeigt sich dann außerdem eben auch, dass wir nicht pauschalisierend von den Tieren reden dürfen. Denn diese Herangehensweise macht es dann eben auch erforderlich zu gucken, was sind denn das jeweils für Wesen? Ein einzelgängerisches Tier hat bestimmte soziale Bedürfnisse nicht, aber ein sozial lebendes Tier, ob das jetzt ein Hund oder ein Huhn ist, hat auch soziale Bedürfnisse. Also so gelangt man, glaube ich, zu einer angemessen differenzierten Vorstellung davon, wem wir was schulden. Das ist eben nicht nur unter uns Menschen relevant, sondern gegenüber Tieren genauso. Also ich würde sagen, Rechte auf Leben, körperliche Unversehrtheit, Vermeidung von Leiden, Freiheiten der Bewegung und der sinnlichen Orientierung in sinnlich anregenden Umwelten, bei sozialen Tieren auch so wohlstrukturierte, ihnen angemessene soziale Beziehungen, die Möglichkeit von Eltern-Kind-Kontakten, von Spiel, das sind alles Interessendimensionen, die wir vielen Tieren zu erkennen sollten.
Und Sie haben es gerade schon erwähnt, dass es nicht nur um die Rechte geht, die wir zusprechen sollten, sondern eben auch, dass wir gewisse Dinge verantworten und Pflichten haben gegenüber den Tieren. Also wir haben im letzten Jahrhundert die Tiere in einem kaum vorstellbaren Maß misshandelt und ausgebeutet und daher auch die Frage, was schulden wir in den Tieren und wie können wir in einer so menschengemachten Welt überhaupt gerecht werden? Und da würden Sie wahrscheinlich auch unterscheiden zwischen verschiedenen Tierarten oder Kategorien.
Natürlich gibt es Tiere, bei denen wäre das ideal, dass wir sie möglichst in Ruhe lassen. Ja? Also wenn wildlebende Tiere sozusagen es als stressvoll empfinden, wenn ihnen Menschen zu nahe kommen, dann sollten wir ihnen möglichst nicht zu nahe kommen. Oder die Hilfe, die wir ihnen zuteil werden lassen, vielleicht auf ganz bestimmte Notlagen begrenzen, aber nicht sie systematisch in unsere Lebensform einbeziehen. Wenn wir es jetzt mit gezähmten und gezüchteten Tieren zu tun haben, die vielleicht bis in ihr Erbgut hinein auf uns und unsere Zwecke eingestellt sind, dann haben wir im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Wir können sie aussterben lassen oder wir können die Beziehung zu ihnen auf eine faire, auch für sie akzeptable Weise neu gestalten. Ich denke, wir sollten solche Tiere aussterben lassen, die unter ihrer eigenen leiblichen Verfassung leiden, weil sie aus Qualzuchten hervorgegangen sind. Ja? Also wenn Sie bestimmte Tiere haben, die sozusagen nur auf maximale Brustkörbe oder maximal dicke Euter oder so etwas hingezüchtet wurden, dann sollten diese Tiere möglichst keine Nachkommen bekommen können. Aber wenn ein Tier im Prinzip mit und unter Menschen ein gutes Leben haben kann und wir uns dazu entschließen, solche Tiere auch weiterhin zu halten, dann schulden wir ihnen, dass wir die Bedingungen eines für sie guten Lebens sicherstellen. Dann haben wir sehr viel weitergehende, auch aktive Hilfspflichten, Fürsorgepflichten, als wir sie eben gegenüber wildlebenden Tieren haben, für die ein solcher Versuch, sie in unsere Fürsorge- und Hilfsbeziehungen einzubeziehen, eher nachteilig wäre. Das würde dann nicht nur bedeuten, dass wir zum Beispiel Hunde im Prinzip weiterhin halten, zwar sowohl als Gefährten als auch als Kooperationspartner halten können. Das Gleiche kann zum Beispiel für Schweine, für bestimmte Rinder und so weiter auch gelten. Aber entscheidend muss dann immer sein, wir halten sie so, dass wir sie als Lebewesen eigenen Rechts respektieren und nicht darauf reduzieren, dass sie Ressourcen sind, die uns zu Diensten sind. Wir dürfen sie also auch nicht zum Beispiel, wenn sie nicht mehr für uns produktiv tätig sein können, umbringen. Was rein wirtschaftlich gesehen natürlich naheliegt, ja, weil so ein Tier dann durchzufüttern, das kann ja sehr teuer sein. Aber wenn wir denn uns entschließen, mit solchen Tieren zusammenzuleben, dann übernehmen wir, solange diese Tiere eben leben können und gut leben können, auch die Verpflichtung, die Bedingungen dafür bereitzustellen. Und das müssen wir dann im nächsten Schritt auch politisch garantieren. Also es genügt da nicht, wenn bestimmte Tiere sozusagen glücklicherweise wohlwollende und wohlinformierte und hilfsbereite Halterinnen und Halter finden, sondern das muss möglichst auch abgesichert sein durch Gesetze und durch einen Staat, der diese Gesetze notfalls auch gegen Halter, die eben nicht verantwortungsvoll und rücksichtsvoll sind, durchsetzt.
Deutsche PolitikerInnen sind ja häufig einigermaßen stolz auf das deutsche Tierschutzgesetz. Man beruft sich ja gerne darauf, wie fortschrittlich man in Deutschland mit Tieren umgeht. Aber auch diese Gesetzgebung kann eben noch nicht genug sein, weil sie eben auf diesem Nutzungsinteresse basiert.
Ja, also die systematische Grenze der Tierschutzgesetzgebung ist die Voraussetzung, die nicht hinterfragt wird, dass wir Tiere für unsere Zwecke auch wirtschaftlich zum Beispiel nutzen und ihnen Produkte abgewinnen dürfen. Oder dass es ein guter Grund ist, ihre basalen Interessen zu verletzen, wenn uns das hilft, zum Beispiel medizinische Wirkstoffe zu gewinnen, die anders nicht zu gewinnen sind. Das Problem ist mit anderen Worten die Idee, dass es eines guten Grundes bedarf, um tierliche Interessen auf Unversehrtheit, auf Freiheiten, auf ihr Weiterleben zu verletzen, dass dann als guter Grund alles Mögliche gilt, was sich aus menschlichen Nutzungsinteressen ergibt. Und zwar auch unabhängig davon, ob wir eigentlich wirklich ganz grundsätzlich darauf angewiesen sind, solche Tierprodukte zu gewinnen. Was ja zum Beispiel für Fleisch, aber auch zum Beispiel für Eier gar nicht gilt. Oder ob es bloß für uns eine Annehmlichkeit bedeutet oder einen jetzt bestehenden Wirtschaftszweig, der sich eben auf diese Art von Tierprodukten eingestellt hat, stützt. Also das Verständnis von guten Gründen, die es erlauben sollen, tierliche Rechte, tierliche Grundinteressen zu verletzen, ist viel zu weit gefasst. Und deswegen ist zwar die Idee des Tierschutzes eine gute Ausgangsidee, weil die Idee immerhin ja die ist, dass Tiere um ihrer selbst willen bestimmte Dinge, bestimmte Rücksichten von uns erwarten dürfen. Daran kann man anknüpfen. Aber solange die Rücksichten beschränkt sind durch als legitim angesehene menschliche Nutzungsinteressen, werden wir eben aus diesem System institutionalisierter Tierausbeutung, das wir haben, nicht grundsätzlich rauskommen.
Und Sie haben es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Tiere sind über viele Bereiche hinweg von den politischen Entscheidungen betroffen, aber ihnen ist ja keine Teilhabe sozusagen zugesprochen, weil sie sich ja zum Beispiel unter anderem nicht sprachlich äußern können. Was also, vielleicht haben Sie das auch schon erwähnt, aber was würde genau diese politische Gerechtigkeit für Tiere bedeuten? Und wie könnte man Tiere als politische Akteure mit einbeziehen oder zumindest als politische Gleichberechtigte?
Es sind zwei Grunddimensionen, die hier wichtig sind. Das eine ist, wir leben in einer Welt, in der politische Zuständigkeit nach Territorien eingeteilt ist, grob gesprochen. Ja, das ist Teil des Staatensystems, das wir haben. Also wenn etwas auf dem Territorium der Bundesrepublik geschieht, dann ist erstmal der deutsche Staat dafür zuständig. Deswegen ist es wichtig, dass auch Tiere sogenannte territoriale Rechte haben, dass also geklärt ist, welches Tier wohin gehört oder auch wohin zurückgebracht werden darf, wenn es zum Beispiel entführt wurde oder so. Das zweite ist, dass wir die Idee haben, dass die Gesetzgebung im verallgemeinerbaren Interesse aller politischen Mitglieder liegt. Und Vollbürger sind dann diejenigen, die das auch aktiv durch ihre politische Mitsprache und ihren politischen Einspruch kontrollieren können. Ja? Auch wenn Tiere nicht in diesem zweiten Sinne Vollbürger sein können, weil sie eben, wie Sie schon sagen, dafür bestimmte Voraussetzungen wie Reflexionsfähigkeit oder überhaupt das Wissen, dass sie in einem modernen Staat regiert werden, nicht haben, kann man doch verlangen, dass die Gesetzgebung überall da, wo sie Tiere tief betrifft, auch aus deren Perspektive akzeptabel sein muss. Und das darf wiederum keine Frage des bloßen glücklichen Zufalls sein, sondern das muss institutionell verankert sein. Wir müssen also schauen durch intelligente Reformen, wie wir die Interessen von Tieren in unserem System politischer Repräsentation verankern. Und zwar auf allen Ebenen der Gesetzgebung, der Gesetzesanwendung, der Rechtsprechung. Ich nenne das Spezies Mainstreaming. Also ich entlehne diese Idee der vertrauten, etwa in der EU-Kommission akzeptierten Idee des Gender Mainstreaming, nicht? Man sagt, Gender ist kein Aspekt, der irgendwie in ein Ministerium für Frauen und Gedöns gehört, wie ein früherer Kanzler mal gesagt hat, sondern das ist ein Querschnittsthema. Man muss bei allem Möglichen, ob das Stadtplanung ist oder Bildungspolitik oder Gesundheitspolitik, immer gucken, was sind die genderspezifischen Auswirkungen, die das haben kann. Und analog stelle ich mir jetzt vor, dass man auch die Konsequenzen bestimmter Entscheidungen für Tiere, für solche Tiere, die mit und unter uns leben, systematisch beachten muss. Und das muss institutionalisiert sein. Und zwar nicht einfach irgendwo auf einer untergeordneten Stufe, wo es dann um irgendwelche detaillierten Anwendungsfragen geht, sondern bis hinauf zu den großen und grundsätzlichen Entscheidungen, zum Beispiel der Landwirtschafts-, der Energie-, der Verkehrs- und der Bau- und Wohnungspolitik oder der Wissenschaftspolitik. Ja, wo überall auffällig und unauffällig Tiere ins Spiel kommen, betroffen sind und Leidtragende von Entscheidungen sind, die eben oft nicht unter der Voraussetzung getroffen werden, dass die Tiere dabei wirklich zählen.
Aber das heißt, Sie würden auch sagen, man bräuchte in all diesen Bereichen VertreterInnen der Tiere, die explizit für dieses Amt sozusagen eingestellt sind, die sich explizit für die Tiere aussprechen und immer wieder evaluieren, was jetzt in diesem Fall die angemessene Art und Weise wäre, mit den Tieren zu verfahren?
Ja, man braucht sicherlich auch tierbezogene Expertise. Aber das Ideal könnte auch durchaus sein, dass ganz gewöhnliche Abgeordnete sich sagen, diejenigen Lebewesen, die wir hier eigentlich durch unsere Entscheidungen repräsentieren, sind nicht rein menschlich. Das sind speziesgemischte Gemeinschaften. Unsere Entscheidungen müssen in Ansehung speziesgemischter Gemeinschaften rechtfertigbar sein. Das sollten im Idealfall alle Abgeordneten genauso anerkennen, wie wir ja auch heute schon im Repräsentativsystem nicht nur von Frauen erwarten, dass sie Fraueninteressen im Blick haben, sondern das von allen Abgeordneten erwarten, nicht? Das ist eben die Idee des Mainstreaming. Und dann ist es trotzdem hilfreich, dass es sowas wie Gleichstellungsbeauftragte gibt, die dann oft weiblich sind. Und genauso wird es wichtig sein, dass es Tierschutzbeauftragte gibt und so. Aber das ist dann nur sozusagen ein Mittel zu dem Zweck, das allgemeine Bewusstsein, das auch in der Bürgerschaft möglichst breit geteilte Bewusstsein zu wecken und wachzuhalten, dass sie hier Entscheidungen nicht nur mit Blick auf die menschlichen Mitglieder verantworten müssen, sondern auch mit Blick auf Tiere, die, soweit sie dauerhaft und von uns abhängig hier leben, ebenfalls als Mitglieder anzuerkennen sind. Und das heißt eben unter anderem, dass ihr Wohl oder Wehe bei Entscheidungen grundsätzlich gleichberechtigt zu berücksichtigen wäre.
Und Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass zum Beispiel auch Tieren, die in einem Nutzungsverhältnis stehen könnten, die aber nicht nur als Ressource mehr betrachtet werden, sondern denen ein gutes Leben zugestanden wird, in einem anderen Verhältnis behandelt werden könnten. Und Sie sprechen im Buch auch unter anderem von der Kooperation, also nicht nur bei Nutztieren, sondern auch bei anderen Tieren. Also in gewisser Weise auch die Idee eines Geben und Nehmen. Können Sie das nochmal erläutern?
Ja, die Frage müsste sein, wenn ich mir überlege, ob ich ein Tier nutze, kann ich das in einer Weise tun, die auch für das Tier selbst einen Gewinn bedeutet? Jetzt nicht materiell, nicht, dass es dafür Geld kriegt oder so, sondern so, dass es zum Beispiel von Fähigkeiten Gebrauch machen kann, an deren Entfaltung es Freude empfindet. Hunde sind zum Beispiel aufgrund ihres Geruchssinns sehr gut geeignet für bestimmte Aufgaben, wo es darum geht, etwas aufzuspüren, nicht? Das kann man also offenbar nutzen in einer Weise, die es den Hunden erlaubt, eine spezifische Stärke, die sie als Lebewesen haben, auszuspielen. Und wenn ein Lebewesen eine spezifische Stärke, die es hat, ausspielen kann, dann hat es daran typischerweise auch Freude. Jetzt gibt es natürlich auch strittigere Fälle, etwa den Fall des Reitens. Aber nehmen wir jetzt mal den an. Es gibt ja Pferde, die sind genetisch darauf optimiert worden durch Züchtung, dass sie eben zum Beispiel Menschen tragen können. Und jetzt käme es darauf an, herauszufinden, in der sensiblen Interaktion mit diesem Tier, ob es das will oder ob es das nicht will. Und ich wäre immer dagegen, den Willen eines Tieres zu brechen, bloß um es dazu zu bringen oder in dem Fall zu zwingen, für uns etwas zu tun. Wenn ein Tier, und ein Tier hat ja einen Willen, seinen stabilen Willen zeigt, dass es das nicht möchte, muss man das respektieren. Aber es ist denkbar und ich glaube auch in der Realität anzutreffen, dass zum Beispiel bestimmte Pferde das geritten werden schätzen, insbesondere wenn sie dafür eine bestimmte Art von Belohnung kriegen oder so etwas. Also es sind hier viele Möglichkeiten des fairen Gebens und Nehmens möglich und die entscheidende Frage ist eben immer, ist das Tier, mit dem wir da Umgang haben wollen, dessen Leistungen, dessen Stärken, dessen Beiträge wir uns zunutze machen wollen, ist dieses Tier dabei auch selber in einer Position, die ihm Vorteile bringt, die die Kosten, die Nachteile, die Unbill, den Frust, den das alles auch bedeutet, aufwiegen. Ich meine, natürlich bedeutet Training für ein Tier auch Frust. Aber nicht jedes Training ist deswegen schon eine Verletzung tierlicher Grundinteressen, so wenig wie ein Schulbesuch für Menschen jetzt, auch wenn er oft Frust bedeutet und nervig ist, schon die Rechte von Kindern verletzt. Also ich glaube, das ist im Grunde die gleiche Perspektive, die wir hier einnehmen müssen. Und das meine ich mit fairem Geben und Nehmen. Wobei auch wichtig ist, wenn wir uns entscheiden, Tiere zu halten, dann schulden wir ihnen nicht dann erst zum Beispiel bestimmte Leistungen, bestimmte Sicherheiten, eine Behausung und so weiter, wenn sie für uns produktiv tätig sind, sondern wir schulden ihnen das allein schon deshalb, weil wir dadurch ihre Lebensbedingungen kontrollieren. Sie müssen also nicht erst für uns tätig werden, damit wir ihnen etwas schulden. Die Frage kann allein die sein, ob wir bestimmte Tiere nutzen dürfen und wir dürfen das nur, wenn das auch für sie alles in allem, nach allem, was wir vernünftigerweise sagen können, eine gute Sache ist. Und das bedeutet eben idealerweise, wenn es bestimmte Fähigkeiten zur Entfaltung bringt, an denen die Tiere selber Freude haben. Und manche Tiere haben unter anderem auch bereits Freude an der Interaktion mit Menschen selbst. Wiederum sind Hunde hier natürlich das nächstliegende Beispiel. Sie können also bereits die Tatsache, dass sie mit menschlichen Begleitern Zeit verbringen, Tätigkeiten verrichten, Spiele spielen, Freude empfinden. Und das gilt nicht für alle Tiere. Das gilt zum Beispiel nach allem, was wir wissen, nicht für irgendwelche Reptilien oder so. Ja. Aber das ist sozusagen der klarste Fall, glaube ich, in dem man Kooperationsbeziehungen zu anderen Tieren in Betracht ziehen darf.
Es gibt ja auch dieses Prinzip des Abolitionismus, der, glaube ich, von der Abschaffung der Sklaverei von Menschen abgeleitet wurde. Also die Idee, dass man komplett aus jeglicher Tierhaltung und Tiernutzung aussteigen sollte.
Ja, wobei ich erstmal sagen will, Ein Ausgangspunkt des Abolitionismus scheint mir völlig richtig. Die kommerzielle Nutzung von Tieren in großem Stil, um auf eine wirtschaftliche Weise Tierprodukte zu gewinnen, lässt sich ohne die systematische Verletzung tierlicher Interessen und Grundbedürfnisse nicht durchhalten. Das abzuschaffen ist also der richtige Ausgangspunkt oder der vernünftige Kern des Abolitionismus. Falsch finde ich die allgemeine Behauptung, dass jede Art von institutionalisierter Tierhaltung bereits so etwas wie Sklaverei bedeutet. Das finde ich jetzt nicht nur deswegen falsch, weil, glaube ich, Sklaverei ein sehr spezifisches Unrecht ist, weil Menschen, die eigentlich selbstbestimmt autonom leben können, dadurch durchgängig fremdbestimmt werden. Und ich glaube jetzt nicht, dass im selben Sinne andere Tiere autonom leben können wie wir. Also deswegen ist die Sklaverei-Analogie ohnehin mit Vorsicht zu genießen. Aber ganz generell würde ich sagen, die Grundfrage müsste sein, sind die Bedingungen des Zusammenlebens so, dass sie aus jeder Perspektive zustimmungswürdig sind, auch aus der Perspektive der Tiere? Und ich finde, im sogenannten Abolitionismus, also bei Autoren wie Gary Francione etwa, kein überzeugendes Argument, warum das für absolut alle Beispiele möglicher oder auch heute schon existierender Tierhaltung gelten muss. Ich glaube, dann argumentiert er nicht mal wirklich mit den Interessen, die die Tiere tatsächlich haben, sondern nimmt so eine ganz generelle Position etwa derart ein, dass es ein Grundunrecht sei, wenn wir Tiere zum Beispiel als unser Eigentum ansehen. Und ich würde jetzt zugestehen wiederum, wir sollten Tiere nicht als unser Eigentum betrachten. Sie sind Wesen eigenen Rechts und wenn wir sie halten, dann haben wir eine Art Garantenpflicht ihnen gegenüber. Wir sind vielleicht als Halterinnen oder Halter in besonderer Weise für sie verantwortlich. Sie sind nicht unser Eigentum. Aber dennoch haben wir natürlich, wenn wir sie halten, viele Pflichten, die zum Beispiel auch bedeuten können, dass wir Tiere daran hindern, auf irgendwelche für sie gefahrvollen Straßen zu laufen oder natürlich auch andere Leute zu beißen oder zu jagen oder so. Also wir haben eine Reihe von Pflichten, die auch bedeuten können, dass wir die tierlichen Freiheiten einschränken. Und das ist nicht per se verwerflich. Für mich ist also die entscheidende Frage, verletzt oder respektiert eine bestimmte Art der Tierhaltung die grundlegenden und zentralen Interessen der Tiere. Und ich halte es nicht für von vornherein ausgeschlossen, dass bestimmte Formen der Haltung von Tieren oder auch der Zusammenarbeit mit Tieren damit vereinbar sind, dass wir sie als Lebewesen eigenen Rechts respektieren. Und das trennt mich dann von jemandem wie Francione, also von Hardcore-Abolitionisten, wenn Sie so wollen, ja.
Was wären denn drei politische Schritte, die Sie als erstes implementieren würden, um von einem anthropozentrischen Gemeinschaftskonzept wegzukommen?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf drei komme auf Anhieb. Also ich würde versuchen, mich dafür stark zu machen, dass Tiere als Rechtspersonen anerkannt werden. Da Initiativen in der Richtung gibt es ja, dass man eine tierliche Rechtsperson akzeptiert wird. Das wäre dann eine dritte Art von Rechtsperson neben den Menschen als natürlichen Personen, neben den juristischen Personen, wie es etwa auch Unternehmen sein können oder Universitäten. Dann gäbe es eben auch eine tierliche Rechtsperson. Eine zweite Sache, die, glaube ich, politisch sehr vernünftig ist, ist die Idee, einen Tierschutzbeauftragten auf Bundesebene zu verankern, der zum Beispiel systematisch bei der Gesetzgebung in dem für Tiere besonders folgenreichen Agrarbereich beteiligt wird und der da auch effektive Möglichkeiten hat, bestimmten die Tiere besonders rücksichtslos behandelnden Regelungen zu widersprechen. Eine dritte Sache ist natürlich, es ist immer gut, wenn so etwas wie ein Verbandsklagerecht in möglichst vielen Bundesländern akzeptiert wird. Einige Tierrechts- und Tierschutzgruppen haben das in einigen Bundesländern, in anderen Bundesländern haben sie es nicht. Das sind alles systemimmanente, also jetzt unsere Fantasie gar nicht sonderlich strapazierende Reformen, die aber, glaube ich, insgesamt die institutionelle Balance sehr zugunsten der Tiere verändern könnten. Vielleicht noch eine vierte Idee. Der Kanton Zürich in der Schweiz hatte mal das Amt eines Beauftragten oder eines Vertreters der Tiere in Strafsachen. Das hat der Antoine Goetschel damals wahrgenommen in den 2000er Jahren. Das Amt ist leider wieder abgeschafft worden. Aber mir scheint, auch das ist eine Position, von der aus man viel machen kann. Zumal, wenn man solche institutionellen Positionen auch dazu nutzt, um Brücken in die Zivilgesellschaft zu bauen. Indem man einerseits die Zivilgesellschaft mit Informationen versorgt und andererseits aber auch vielleicht als eine Art Lautverstärker ihrer Forderungen fungiert. Aber natürlich dann im Rahmen von Institutionen. Und klar ist, dann kann man nicht alles machen, was man sich vielleicht so wünscht, idealerweise. Aber Ich glaube, nur durch ein solches Wechselspiel zwischen Zivilgesellschaft und institutionalisierten Positionen kann man sozusagen systematisch die Position der Tiere im politischen Prozess verstärken.
Um darauf einzugehen, wo sehen Sie die Verantwortung der BürgerInnen, der zivilen Gesellschaft? Was wäre zum Beispiel einen Schritt, den Sie jedem oder jeder mit auf den Weg geben würden, um sich einzusetzen?
Naja, bei Pflichten oder Verantwortung von Bürgerinnen und Bürgern denkt man natürlich zuallererst an die verantwortliche Wahrnehmung des Wahlrechts. Also dann ist es eben eine jedem ohne weiteres zuzumutende Erwartung, dass er sich anschaut, ob die Wahlprogramme der Parteien oder auch das, was Parteien de facto tun, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, auch tierliche Interessen ernst nimmt. Das kann man tun. Während andere Dinge wie etwa sich in Tierrechtsorganisationen betätigen oder gar etwa Aktionen zivilen Ungehorsams durchzuführen, zwar sehr oft sehr wünschenswert sind, aber da ist es eben dann sehr schnell so, erstens, dass ohnehin viele Leute dann sagen, ich habe nicht die Zeit oder so, um das zu machen, aber auch unter denjenigen, die dann aktiv werden, muss es natürlich eine Art Arbeitsteilung geben, weil niemand sich um jede Ungerechtigkeit in der Welt gleichermaßen kümmern kann. Wir wollen ja auch Naturschutzaktivisten, wir wollen Menschenrechtsaktivistinnen haben, wir wollen Menschen, die sowas wie eine Seebrücke bilden für Geflüchtete und so weiter. Also ich will da gar nicht leugnen, dass dann sehr schnell die Leute individuell an die Grenzen dessen kommen, was man von ihnen erwarten kann. Und eine Sache, die man vielleicht auch erwägen kann, die etwa die sogenannten effektiven Altruisten sehr stark betonen, ist die Möglichkeit, dass man etwas von seinem Einkommen spendet. Und das führt im Grunde genommen schon zu der Frage, was kann ich als Mensch tun? Ja, ich kann als Mensch sicher versuchen, auf Produkte, für die Tiere gelitten haben und gestorben sind, umgebracht wurden, zu verzichten. Ich werde das immer nur bis zu einem gewissen Grad tun können. Wir kommen Tierprodukten nicht ganz aus. Der Informationsaufwand wäre enorm hoch. Die Möglichkeiten der Menschen zu veganen alternativen Zugang zu haben, sind ungleich verteilt. Sie sind zum Beispiel in bestimmten ländlichen Gegenden schlechter als da, wo ich lebe, in Kreuzberg, ja, wo das gar kein Problem ist. Ärmere Leute haben heute nicht die gleichen Möglichkeiten. Aber das alles kann sich natürlich ändern. Aber mir scheint schon wichtig, dass man die Möglichkeiten, die wir als Menschen, zum Beispiel als individuelle Verbraucherinnen und Verbraucher haben, nicht überschätzt, sondern sich immer klar macht, dass es anderer politisch zu schaffende Rahmenbedingungen bedarf. Und dass also individuelles Verhalten zum Beispiel zugunsten veganen Konsums zwar wichtig ist, aber nicht zuletzt deswegen wichtig ist, weil es anderen Menschen ein Beispiel dafür geben kann, wie man sich anders ernähren kann, ohne dass man auf Genüsse, ein gutes Leben, Gesundheit und so etwas verzichten muss. Es gibt eine ideologische Tendenz, sozusagen alles auf das Verhalten der Leute an der Ladentheke zu schieben und dann zu sagen, ja, solange die Leute Tierprodukte nachfragen, können wir ja gar nicht anders, als diese Nachfrage nachzukommen. Das ist deswegen ideologisch, weil die Rahmenbedingungen, die natürlich auch von wirtschaftlich machtvollen Anbietern mitgestaltet werden, eben aller Erfahrung nach begrenzen, was Individuen tun können und tun werden.
Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Wird es denn von Ihnen in naher Zukunft noch weitere Projekte über Tierrechte oder Buchprojekte über Tierrechte geben?
Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Ich bin jemand, der nicht unbedingt immer am gleichen Thema dran ist, sondern wenn ich jetzt erstmal das Gefühl habe, ich habe das, was ich zu dem Thema beitragen kann, im Grunde gesagt, dann werde ich immer wieder, wenn ich gefragt werde, zu Einzelaspekten etwas schreiben, ob das jetzt zum Beispiel ethisch verantwortbarer Konsum ist oder die ökologische Seite des Themas oder die Frage von Rechten der Natur. Das sind so Weiterungen, die ich in letzter Zeit auch schon gegangen bin. Aber ich kann jetzt nicht versprechen, will auch gar nicht versprechen, dass ich sozusagen jetzt eine nächste große Monographie zu dem Thema schreibe. Weil, glaube ich, vieles, was man dann sagen müsste, wahrscheinlich von anderen Leuten, als ich es bin, sogar besser gesagt werden kann. Wenn man zum Beispiel die Idee des Spezies-Mainstreaming ernst nimmt, da muss man sehr viel genauer wissen, was für Tiere leben eigentlich unter uns, was brauchen die, welche Art von Infrastrukturen schadet ihnen oder nutzt ihnen und so weiter. Und sowas kann man, glaube ich, nur interdisziplinär und in Forschungsteams machen. Und Philosophen können da vergleichsweise wenig zu sagen. Aber ich werde auf jeden Fall in der Lehre dem Thema weiter verbunden bleiben, denn ich habe das Gefühl, ich bin immer noch in einer Minderheit unter denen, die das als ein Thema der politischen Theorie und Philosophie ernst nehmen. Und solange das so ist, sehe ich mich sozusagen hier auch so ein bisschen als als Statthalter für dieses Thema in meinem Fach oder in meinen Fächern. Das sind ja eigentlich zwei, Philosophie und Politikwissenschaft.
Dann habe ich noch zwei Fragen zum Abschluss. Das eine ist, welches ist Ihr Lieblingstier und was wünschen Sie sich für die Zukunft der Tiere?
Oh, mein Lieblingstier. Also als Haustier bin ich Hundetyp. Es gibt ja dann also vor allem die Katzen und die Hundetypen und ich bin tatsächlich eher Hundetyp, wobei das dann schon Hunde sein sollten, die auch nach Hund aussehen und die auch nicht Qualzuchten sind und sowas, ja. An wildlebenden Tieren habe ich tatsächlich mehrere. Also zum Beispiel finde ich Füchse, schöne, elegante Tiere. Ich habe irgendwie ein seltsames Faible für Elche, obwohl die gängigen Schönheitsidealen gar nicht entsprechen. Und ebenso beispielsweise Tiger oder so. Aber das sind so wahrscheinlich auch zum Teil frühkindliche Prägungen, nicht? Welche Tiere hatte man als Stofftier? So, das spielt eine Rolle dafür, ob man dann später auch solche Tiere dann in Natura toll findet, nicht?
Und was wünschen Sie sich für die Zukunft der Tiere?
Dass wir sie als Wesen anerkennen, denen es etwas ausmacht, wie ihr Leben verläuft. Und die ein Recht darauf haben, dass wir ein für sie gutes Leben zumindest nicht vereiteln. Und da, wo wir für sie direkt Verantwortung tragen, es auch fördern, weil sie uns in dieser grundlegenden Hinsicht, dass sie ein bewusstes Leben haben, das für sie besser oder schlechter laufen kann, gleichen. Auch wenn die Inhalte dieses bewussten Lebens und die Möglichkeit, darüber nachzudenken, uns natürlich in vielem auch von anderen Tieren unterscheiden.
Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Ladwig. Vielen Dank für Ihr Buch und Ihre wichtigen Gedanken zu dem Thema und dafür, dass Sie den Tieren Ihre Stimme geben.
Vielen Dank für Ihre Initiative und Ihren Einsatz. Und das Gespräch.
Dankeschön.